Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Sag mal Josef, kannst du mal schätzen,
sag mal,
wie viel Ferdinand von Schirach für eine Lesung verlangt?
Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. Also wir können ja mal sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, es gibt's nicht so eine Richtlinie oder so, was so anständig ist, so vom Börsenverein oder so. Und
Verdi.
Das liegt irgendwo. Verdi,
Verdi
okay.
Empfiehlt 500 Euro Mindesthonorar.
Okay, gut, das sagen wir mal so.
Was schon unrealistisch ist,
schon
vor allem
unrealistisch,
für kleine Vereine.
Gut, jetzt kommt Ferdinand von Schirach jetzt. Für seine normalen Lesungen.
Ja.
Okay, ich schätze jetzt mal so 1000. Habe ich da drüber gelegen?
Entschuldigung, dass ich so blöde vor mich hinkichere.
Nee, alles gut.
Aber in der Tagesschau kam ein Bericht über die Eventisierung des Literaturbetriebs und wie sehr das auch kleineren AkteurInnen schadet. Und da wurde Ferdinand von Schirach als Beispiel genannt, denn Johannes Peter Herbehold vom Göttinger Literaturherbst wollte den eben einladen. Und da hat die Agentur von Ferdinand von Schirach gesagt, dass sie 25.000 bis 50.000 Euro haben wollen.
Boah, das ist echt heftig, ne?
Und
das muss man sich so, also wenn man das weiß, dann weiß man eigentlich, der Großteil des Literaturbetriebs fällt da nicht mehr rein. Ja. Also man muss natürlich unterscheiden vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er zum Beispiel, aber da liest er halt wahrscheinlich nicht mehr, aber von der Buchhandlung nicht so viel verlangen würde, weil sozusagen so ein Festival nochmal eine andere Gesamtkalkulation ist, ne? Also so ein Festival, wenn du dann so jemanden hast, dann kannst du mit dem Festival natürlich auch mehr Leute ziehen, so ein bisschen wie bei einem Musikfestival, wenn man es so übertragen will. Deswegen kann da schon logisch sein, dass jemand, der so ganz berühmt ist und total viele Leute ziehen würde, wo man dann größere Säle und so füllen könnte, dass man dann sagt, okay, der verlangt mehr. Aber dieses Meer ist halt so krass. Weißt du, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an die Musikindustrie, wo es das Problem bei Spotify gibt, dass so Taylor Swift und vier andere so alles Geld kriegen.
Ja.
Und der Rest kann dann gucken, wo er bleibt, weil einfach die Unterschiede so enorm sind,
genau,
dass es
so
quasi
das
gar kein Ding mehr gibt. Und so wirkt das so ein bisschen. Ne? Also wenn die so viel zahlen würden, dann könnten die allen anderen sagen, ja, könnt ihr bitte umsonst kommen. Aber Ferdinand von Schirach liest da auch. Also das wäre voll gut für euer Image.
Ja, es ist wirklich krass. Und die Schere geht auch da, wie überall in der Gesellschaft, natürlich irgendwie auch weiter auseinander und es gibt so einen ganz geringen Prozentsatz an Leuten, die überhaupt, ich glaube 2% Leute können ja überhaupt von der Literatur leben und davon sind dann halt nochmal ein paar Leute so Buchmillionäre.
Ja, ja.
Und da zählt halt, also Ferdinand von Schirach, Caroline Wahl gehört zu den Spitzenverdienerinnen. Fand
und
ich
aber
ganz
oft auch welche aus dem Romance-Bereich oder aus dem Fantasy-Bereich.
Oder
also oft
Krimi.
Oder Krimi,
Sebastian
genau.
Fitzek und
genau,
so weiter.
Ja. Dessen Buch, eins von seinen Büchern, war im letzten Jahr, glaube ich, das meistverkaufte.
Ja, kann ich mir
Buch
vorstellen.
Überhaupt,
ja.
Ne? Irgendwie die Nachbarin oder so. Ja, interessant.
Schön, da wissen wir doch Bescheid, wo das Geld hingeht. Nicht zu uns, aber immerhin zu Ferdinand von Schirach.
Im Vulkan.
Lynn, ich habe mal eine Frage an dich.
Bitte.
Wie geht's dir zurzeit? Also wie kommst du so mit dem ganzen Scheiß zurecht? Weil es ist ja schon nicht erstaunlich, aber sozusagen, ich habe so das Gefühl, jedes Jahr fängt immer erstmal mit so richtigen Downern an und den Rest des Jahres verbringt man dann damit, sich an diese neue Situation zu gewöhnen, die dann immer schlimmer wird, aber wenigstens weiß man dann schon, dass sie jetzt so ist.
Ja.
Und aber immer am Anfang des Jahres kommt irgendwas Neues, so an was man sozusagen, was man noch in seinen Horizont aufnehmen muss.
Was hast du denn aufnehmen müssen?
Naja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, jetzt zum Beispiel diese Eissachen, diese Einsätze, dieses, wo du einfach so das Gefühl hast oder so live zusehen kannst, wie so ein Faschismus sich in so einer Gesellschaft breit macht und mit welcher Brutalität und so. Und das ist, finde ich, was deinen dann einfach so beschäftigt. Und dann merkst du auch in anderen Bereichen, wenn du jetzt im Klimabereich guckst oder so, wo dann voll viele Anstrengungen einfach zurückgefahren werden, die einfach ihre Ziele alle fallen lassen, die Firmen, also viele Firmen und so weiter. Und ich finde, es ist einfach so ein, man startet immer mit so einem Bedrückungsgefühl da rein. Und ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Also, weil ich möchte gleich noch auf den Film kommen quasi und auf was mir dann da aufgefallen ist. Aber wie ist das denn bei dir? Was hast du da für so ein Gefühl?
Ja, mir geht das ja genauso und ich bin auch immer sehr, sehr naja, so empfänglich für solche Dinge, die lagern sich auch so in mir an und ich kann die nicht einfach beiseite schieben, aber ich glaube, also ich habe gerade echt kurz gedacht, was mache ich da eigentlich? Und dann ist mir gar nichts eingefallen und dann ist mir aufgefallen, dass mir nichts einfällt, weil ja mein ganzer Alltag daraus ausgerichtet ist oder darauf ausgerichtet ist, mit diesen Situationen umzugehen, indem ich halt quasi einfach die ganze Zeit lese und Geschichten versuche, mir anzugucken, die mir dabei irgendwie helfen. Also das passiert gar nicht so bewusst, aber natürlich die ganze Zeit nebenher. Und ich habe immer noch ganz oben auf meinem Lesestapel das Buch liegen, was du letztes Jahr mitgebracht hast, nämlich Rebecca Solnit. Hoffnung in der Dunkelheit heißt es ja, glaube ich, ne? Dieses Gelbe. Und das hattest du damals vorgestellt. Und ich weiß noch, dass mir allein diese Vorstellung dieses Buches so viel Zuversicht gegeben hat. Und ich habe es immer so ein bisschen wie so den letzten Ausweg. Es liegt so auf meinem Schreibtisch und ich denke, nee, ist noch nicht schlimm genug. Ich warte noch, bis ich es lese und die Erwartung steigt immer höher. Aber die Literatur, würde ich sagen, ja.
Ja, genau. Und da sind wir, glaube ich, um die Brücke zu bauen sozusagen, da sind wir bei dem Film Hamnet, der gerade in den Kinos läuft und der letztlich dieses Thema auch behandelt. Also ich denke, die meisten haben schon davon gehört und das ist auch kein großer Spoiler, weil das auch im Trailer vorkommt. Hamnet handelt von Shakespeares Frau, die im Film Agnes heißt. In echt hieß die Anne Hathaway, wie die Schauspielerin, weswegen sie dann irgendwie den Namen so ein bisschen, glaube ich, abgewandelt haben, um das da nicht so eine Verwechslung zu haben. Und das erzählt die Geschichte, dass Hamnet, der Sohn von Shakespeare sozusagen, gestorben ist an der Pest. Und wie dieser Tod quasi diese Familie zerreißt und wie sie damit umgehen. Und letztlich erzählt es auch wieder so diese altbekannte Geschichte, die aber an der trotzdem, würde ich sagen, was dran ist. Du hast es ja gerade auch selber erzählt, wie halt jemand versucht, mit dem Schmerz umzugehen, indem er eben was daraus macht. Also, und da kommen wir dann zu dem Stück Hamlet von Shakespeare. Es ist auch tatsächlich so, das Erste, was du in dem Film siehst, ist diese kurze Bemerkung, dass Hamnet und Hamlet eigentlich austauschbar waren zu der Zeit. Also, dass dieser Buchstabendreher sozusagen, das gibt es ja öfters in der Sprache, dass sich so in Frühstadien bestimmte Wörter, man die einfach mit zwei Buchstaben schreiben konnte.
Genau,
und dass sich dann später erst was, genau, dass sich später erst was sozusagen dann festgelegt hat, wie, ne, so entschieden hat, aber dass es da noch ein bisschen flexibler war.
Es ist auch so schlau, dass sie deswegen nicht Hamlet geschrieben haben, weil das hätte direkt eine komplett andere Erwartung aufgemacht.
Genau.
Aber der Fakt ist ja quasi, dass Shakespeare dieses Stück schreibt, Hamlet, wie auch immer man es jetzt nennt, und der Sohn trägt den gleichen Namen.
Genau. Und deswegen geht man halt davon aus, man weiß ja über Shakespeare unfassbar wenig, man weiß aber, dass er diesen Sohn hatte, man weiß sozusagen, welche Kinder er hatte und man weiß, dass der gestorben ist. Das ist ja oft so bei so Recherchen, du hast halt diese Sterberegister von den Gemeinden oder so und darüber weißt du das halt so. Dann war die Sache, dass Maggie O'Farrell ein Buch darüber geschrieben hat, die Autorin, und einfach sich sozusagen vorgestellt hat, das ist eine fiktionale Geschichte, muss man dazu sagen, mit den wenigen Eckdaten, die man weiß. Man weiß halt, er hat dieses Stück Hamlet geschrieben. Man sieht natürlich den Zusammenhang, die beiden Namen. Und man weiß auch, wird in Hamlet geht es ja nicht darum, dass der Sohn stirbt oder erst am Ende sozusagen stirbt Hamlet, sondern der Vater stirbt. Aber dieses Thema Tod ist halt sehr viel da. Und was ich noch ganz interessant finde zu erwähnen, was jetzt in diesem Film nicht vorkommt, aber bei Shakespeare ist es tatsächlich so, dass es extrem oft Kinder gibt, die dann auch nochmal auf sehr magische Weise, zum Beispiel in Twelfth Night oder so, auch noch gerettet werden. Also es gibt schon so krass dieses Thema von quasi auch Zwillingen, weil Hamnet war auch ein Zwillingsbruder sozusagen. Und man sieht quasi schon, dass dieses Thema Kinder, die sterben und diese ganze Sache halt eine große Rolle spielt. Und Maggie O'Farrell hat sich halt für ihren Roman dafür entschieden, dass es Hamlet ist, weil auch der Name da so ist, was sozusagen aus dem Schmerz über diesen Tod passiert.
Ja.
So. Jetzt spielen Paul Mescal und Jesse Buckley auf eine extrem beeindruckende Weise dieses Ehepaar und man sieht eben diesen Sohn und das wird auch alles so sehr, es ist ein sehr ruhiger Film, der startet erstmal damit, dass so ein Falke da so fliegt und man ist erstmal in so einem Wald und na, also du merkst schon so, nach 5 Minuten weißt du schon, okay, hier bin ich jetzt ruhig. So, ne? Also ich brauche jetzt mich nicht mehr hetzen. So.
Es explodiert nichts,
ja,
es ist einfach.
Und ich glaube, ich möchte gar nicht so, also ich finde, der Film ist sehr gut gemacht. Ich finde, das ist ein Film, der so gerade diese, der hat so ein bisschen was von, als würden lauter Gemälde, so die man so kennt aus der Kunstgeschichte, die sich so mit Schmerz und mit Trauer und so befassen, als würden die lebendig, weißt du, also einfach von den Farben und von der Art, wie das dann so gemacht ist. Und ich fand ihn auch sehr gut. Aber worauf ich vor allem hinaus wollte, auch mit meiner Frage am Anfang, ist so diese Erfahrung. Ich habe mit einem Freund telefoniert, der in Heidelberg ins Kino gegangen ist, und mit meiner Mutter, die in Den Haag ins Kino gegangen ist. Und ich bin hier gegangen und einfach alle Vorstellungen waren ausverkauft. Das ist schon mal erstmal so, ne? Passiert eigentlich kaum noch. So, das ist das eine. Jetzt gab es auch einen Hype um den Film und so. Aber was ja die Schauspieler, Schauspielerinnen berichten und was dann auch alle sozusagen aus meiner kleinen Blase berichtet haben, ist, dass halt danach die Leute oder währenddessen die Leute wirklich in Tränen ausgebrochen sind und dass es ein unfassbares Bedürfnis offensichtlich gibt, kollektiv zusammenzukommen und Emotionen zu erleben und auch so ein bisschen die schlechten Emotionen oder die Traurigkeit oder diesen Schmerz über alles, was vielleicht auch in den letzten Jahren passiert ist, auf einer persönlichen Ebene, Menschen haben Menschen verloren, zum Beispiel während Corona und so weiter, irgendwo mal kollektiv zu bündeln und rauszulassen. Und du hattest wirklich das Gefühl, ich gehe ja wirklich oft ins Kino, ne? Mhm. Aber du hattest wirklich dieses krasse Gefühl, dass nach 5 Minuten auch schon alle so auf einer Wellenlänge waren, weißt du, die Atmung hat sich angeglichen, alle waren so total ruhig, es war so, und dann ging es halt los.
Ja.
Und das fand ich irgendwie so, da habe ich eben auch nochmal darüber nachgedacht, dass sich die Frage, quasi welche Rolle Kunst spielt, eigentlich wirklich gar nicht stellt. Wenn es das nicht gäbe, wenn es keine Filme gäbe, keine Musik, keine Dings, dann wären wir einfach komplett am Ende, ne?
Ja.
Also dann hätten wir echt gar nichts mehr so, weil dann hätten wir nur diese Wirklichkeit und mit der klarzukommen sozusagen und sich nicht ohne die Chance zu haben, sich immer wieder darauf zu besinnen, was Zusammensein, was Menschsein noch bedeuten kann, dieses kollektive Moment auch. Das war eine echt beeindruckende Erfahrung und insofern ist es auch ein Tipp sozusagen, da wirklich ins Kino zu gehen und einfach mal dieses Erlebnis mitzumachen, weil wahrscheinlich wird man halt dieses oder ähnliche Erlebnisse haben, wenn man in diesen Film geht.
Die helle Kammer. Josef, der NDR hat ja Leyla Slimanis abschließenden dritten Teil ihrer großen autobiografisch grundierten Familiengeschichte als eine der interessantesten Neuerscheinungen für dieses Jahr gelistet. Und es gibt ja, so denke ich mir, kaum jemanden, der nicht zumindest Slimani dem Namen nach kennt. Und was mir sofort aufgefallen ist, dass ihr deutscher Wikipedia-Artikel relativ kurz ist. Das fand ich sehr bemerkenswert, weil sie eine derart wichtige Persönlichkeit ist. Ich habe dir mal die 3 Highlights ihrer Karriere mitgebracht. Sie ist ja Prix Goncourt-Preisträgerin, ausgezeichnet bereits mit Anfang 30, was ich auch krass finde. Das war vor 10 Jahren, 2016. 2 Jahre später hat Macron sie höchst selbst in die frankophone Akademie berufen, die sich für die französische Sprache einsetzt. Und was dich sicher freut, letztes Jahr wurde sie beim 78. Filmfestival von Cannes als Jurymitglied in den Hauptwettbewerb ausgewählt.
I know.
Das wusstest du natürlich. Und ich frage mich jetzt, erstens, warum ist ihr Wikipedia-Artikel so kurz? Und zweitens, ist sie neben Annie Ernaux die wichtigste Schriftstellerin Frankreichs?
Könnte man wahrscheinlich sagen. Also vor allem, wenn man es, also, oder sagen wir zumindest, die einflussreichste vielleicht, also so vom Ding her, ne, also von den Lebenden, würde ich jetzt mal so auf den ersten Blick sozusagen ins Blaue rein zustimmen, weil die anderen, die mir so einfallen, da habe ich so das Gefühl, die haben halt nicht diese Flughöhe, einfach nur von der Popularität, das ist halt bei ihr so besonders, ne? Und wir steigen heute in diese Trilogie ein. Ich habe die über Weihnachten gelesen und bin sozusagen ganz in dieser Welt drinne. Du hast schon gesagt, sie basiert auf ihrer Familie. Es erzählt quasi, man könnte sagen, eine französisch-marokkanische Familiengeschichte, weil Leyla Slimani kommt ursprünglich aus Marokko oder ist dort aufgewachsen, ist dann mit ihrer Familie nach Frankreich gekommen und lebt inzwischen ja in Frankreich, ne? Und ich habe gedacht, Lynn, wir machen das jetzt Band für Band, weil diese Bände sind halt in großen Zeitabständen erschienen. Ich will nicht zu viel spoilern, aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz interessant, weil jeder Band, und das hat sie auch so aufgebaut, sich halt so krass auf eine Epoche so in der marokkanischen vor allem, aber auch der westlichen Geschichte so fokussiert und auch sie so ein bisschen die Protagonisten durchwürfelt. Also weißt du, so es gibt, die tauchen immer alle auf, wie das halt in so einer Familie ist, aber sie legt unterschiedliche Schwerpunkte in den Bänden, deswegen ist es ganz gut, wenn man das so Band für Band eben erzählt. Ich, der Vollständigkeit halber, Das Land der Anderen erschien 2021, Schaut, wie wir tanzen, der zweite Band 2022 und dann für den letzten Band Trage das Feuer weiter, der jetzt vor wenigen Tagen erschienen ist. Da haben wir also nochmal einen Sprung bis 26, also sozusagen die ersten 2 Bände kamen relativ schnell und dann war erstmal eine Pause, ich glaube auch so ein bisschen Corona-bedingt.
Waren die Übersetzungen auch immer zeitnah dann draußen?
Die Übersetzungen sind ziemlich zeitnah draußen gewesen, also ein bisschen verspätet, aber doch ziemlich zeitnah und die sind von Amélie Thomas alle und wirklich sehr gut übersetzt. Also so, wo du einfach so merkst, da ist so eine Klarheit und du hast nirgendwo das Gefühl, oh, hier ist jetzt ein bisschen ein schräges Bild oder du bleibst irgendwie hängen oder weißt du, was ich meine? So, es ist wirklich, wirklich gut übersetzt und finde ich in dem Fall auch sehr schön, dass sozusagen die Übersetzerin dann alle Bände auch macht, weil dann hat man so eine Einheitlichkeit im Ton, weißt du? Fangen wir mit Das Land der Anderen an. Eigentlich ist es eine Liebesgeschichte und uns werden gleichzeitig die Konsequenzen dieser Liebesgeschichte erzählt. Im Elsass verliebt sich die junge Französin Mathilde in den marokkanischen Offizier Amin. Das ist während des Zweiten Weltkriegs erst quasi da als Teil der französischen Truppen. Es war ja so, dass die vielen in den Kolonien und auch ziemlich brutal teilweise die Leute einfach aus den Dörfern die Männer geschleppt haben und gesagt haben, wir stecken euch jetzt entweder ins Gefängnis oder ihr geht nach Europa und kämpft im Krieg mit. So, ne? Also das gab es ja im Ersten Weltkrieg schon. Da waren die, ist auch oft sowas, was sozusagen so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, wie viele Leute aus diesen Ländern quasi für die europäischen Armeen mit verpflichtet wurden, ohne dass die da irgendwie eigentlich was mit zu tun hatten. So, ne? Genau, also er kommt dahin, lernt im Elsass diese Französin Mathilde kennen und dann ist der Krieg vorbei. Er ist wieder in Marokko. Er hat von seinem Vater ein kleines, sehr, sehr karges Stück Land vermacht gekriegt. Ja, und sie geht natürlich jetzt dahin. Also sie ist auch so ein bisschen so abenteuerlustig und denkt sich, ich will ein aufregendes Leben und ich habe jetzt diesen Mann geheiratet und jetzt gehe ich dahin. So, das ist so das Grundsetting. Und dann geht es sehr schnell und auch sehr ausführlich in dem Buch um das, was wir heute so als Culture Clash bezeichnen. Amin versucht um jeden Preis den Boden fruchtbar zu machen, was halt unfassbar schwer ist, diese Auseinandersetzung mit der Natur. Gleichzeitig wird er aber auch selber mit seiner ausländischen Frau schräg angesehen. Alle so nach dem Motto, was will der mit der? Warum hat der so eine Ausländerin geheiratet, die sich auch nicht so richtig an die Regeln hier hält, die keine Ahnung hat, wie das hier alles funktioniert? Mathilde fühlt sich angesichts dieser Kultur halt sehr befremdet und muss immer wieder erkennen, dass ihr Selbstverständnis als französische Frau in der extrem patriarchalen marokkanischen Gesellschaft an ihre Grenzen stößt. Also nicht zu sagen, dass es in Frankreich jetzt so viel besser wäre, aber es gibt schon nochmal krasse Unterschiede, einfach in den Erwartungen. Was ich würde es mal so sagen, in Frankreich haben die Frauen schon gewisse Freiheiten sich erarbeitet, die es dort nicht gibt, die dort im Selbstverständnis nicht reinpassen. Und der kulturelle Hintergrund dieser Erzählung sind die 50er Jahre und es gibt eine Auseinandersetzung zwischen den französischen Kolonialisten und der marokkanischen Unabhängigkeitsbewegung. Das läuft als Strang die ganze Zeit so im Buch mit, wobei ich das so ganz interessant finde, wie Slimani das uns erzählt, weil der Hintergrund spitzt sich quasi permanent zu, aber die Figuren sind so und ich glaube, das ist was wir halt auch viel kennen und was auch manchmal realistischer ist, als wie sonst vielleicht in Romanen erzählt wird. Die Figuren beteiligen sich nicht an der Revolution, sondern die wollen halt einfach ihr scheiß Land bearbeiten und irgendwie klarkommen damit, dass sie dieses Couple sind, was so französisch-marokkanisch ist und von allen schräg angesehen wird und hoffen einfach nur, dass sie in Ruhe gelassen werden und irgendwie nicht von dieser Revolution jetzt zu sehr beeinträchtigt werden. Ne?
Ja, ja.
Und natürlich sind das sozusagen wie so zwei Züge, die so aufeinander zurauschen, das kann man sich vorstellen, aber das wird so halt vor allem am Rand über Nebenfiguren und so erzählt. Slimani erzählt uns in dem Band vorwiegend Personal, also aus den Köpfen der jeweiligen Figuren, wobei der größte Erzählanteil so die weiblichen Figuren bekommen, also vor allem Mathilde, eben in deren Kopf wir sozusagen sehr viel stecken. Und ihre Sprache, also Slimanis Sprache in dem Band ist sehr klar, einfach und ziemlich bildhaft. Und ich habe mal so eine Himmelsbeschreibung zur Probe mitgebracht sozusagen. Der Himmel war trüb und zerknautscht wie ein Laken nach einer Nacht voller Albträume. Also sie schafft es irgendwie voll gut so innerhalb von ein, zwei Sätzen die Sachen einfach auf den Punkt zu bringen, was dazu führt, dass sie auch nicht so nötig hat, jetzt Sachen ewig auszuformulieren. Du wirst bei ihr, obwohl es viel um das Land auch geht, viel um die Natur und so, wirst du bei ihr trotzdem keine halb- oder dreiviertelseitigen Beschreibungen von Natur finden. Aber die Beschreibungen, die sie macht, sind so gut, dass du beim Lesen das Gefühl hast, ich bin schon da. So, ne? Ich kann es schon sehen sozusagen. Es ist genau das, was du brauchst, damit diese Welt sich öffnet. Und zentral an diesem Band ist für mich, wie gesagt, die Geschichte Mathilds, diese Frau, die fern der Heimat ein neues Leben aufbauen muss, keine Ahnung hat, wie sie das anstellen soll, auch so merkt, so, ey, ich bin eigentlich voll naiv, ich bin noch voll jung, was mache ich hier? Und die vor allem Angst hat, dass sie sich quasi mit dieser Hochzeit ihr Leben verbaut hat und die sich halt jetzt diese Frage stellt, nachdem es eigentlich quasi auf eine Weise auch schon sehr spät ist, sagen wir es mal so zumindest.
Ja, sehr invested schon, ne?
Und ja, jetzt genau. Und sie ist halt jetzt da und sie ist auch in diesem Land, ne? Und ja. Das Elsass gibt es zwar noch, aber da hat sie ja auch allen erzählt, ich gehe jetzt groß weg und sowas. Und jetzt ist sie ja auch diese Ehefrau. Und Lynn, ich hatte eine Stelle ausgesucht und du hast gesagt, du würdest sie vorlesen. Das freut mich sehr, wo Mathildes Innenleben so ein bisschen dargestellt wird und man vielleicht einen Eindruck bekommt.
Als Heranwachsende hatte Mathilde niemals gedacht, dass es möglich wäre, ganz allein frei zu sein. Es erschien ihr undenkbar, weil sie eine Frau war, weil sie keine Ausbildung hatte, dass ihr Schicksal nicht eng mit dem eines anderen verbunden wäre. Sie hatte ihren Irrtum viel zu spät erkannt. Und jetzt, da sie es besser verstand und ein wenig mutiger war, war es unmöglich geworden zu gehen. Die Kinder ersetzten ihre Wurzeln. Sie war wider Willen an dieses Land gefesselt. Ohne Geld konnte sie nirgends hingehen. Und diese Abhängigkeit, diese Unterwerfung machte sie kaputt. Wie viele Jahre auch vergingen, sie konnte sich einfach nicht damit abfinden und es war ihr immer zuwider. Es war, als beuge sie sich und gebe sich geschlagen, wofür sie sich selbst verabscheute. Jedes Mal, wenn Arminia einen Geldschein zusteckte, wenn sie sich ein Stück Schokolade gönnte, aus Naschlust, nicht aus Notwendigkeit, fragte sie sich, ob sie es verdient hatte. Und sie fürchtete, dass sie eines Tages als alte Frau auf diesem fremden Boden nichts besitzen würde und nichts vollbracht hätte.
Danke, und damit kommen wir zum zweiten Band, Schaut, wie wir tanzen. Da hat die Welt sich weiterentwickelt. Armin und Mathilde sind inzwischen zu einigem Wohlstand gekommen. Also seine harte Arbeit sozusagen im Land hat sich ausgezeichnet oder auf dem Land ausgezahlt. Und gleichzeitig finden in Paris aber die 68er-Revolten statt, also eine sehr politisierte Zeit. Und das ist so auch so ein interessanter Aspekt. Die Hippies kommen jetzt aus dem Westen, um in marokkanischen Dörfern nach Erleuchtung zu suchen und die hängen dann da alle rum, ne? Und die Marokkaner denken, sie gucken die so an und denken so, vor ein paar Jahren kamt ihr mit Waffen, um uns alles zu nehmen und jetzt schickt ihr quasi eure Armen, die irgendwie keine Kohle haben und die aber dann mit uns leben wollen und quasi so uns als die großen Vorbilder, und irgendwie gibt das ja echt keinen Sinn, was treibt ihr da, ne? Wir lesen von verschiedenen Aufständen, also an der Macht ist der marokkanische König Hassan II. Und er regiert relativ autoritär, versteht es aber irgendwie auch, sich so mit den Bauern gut zu stellen, in denen er für die Land sozusagen organisiert und so. Also so, es herrscht so eine relative Ruhe, aber es ist halt trotzdem eine Diktatur und oder ein autoritäres System quasi. Und die Aufstände, die es gibt, die Unzufriedenheit, die es gibt, die wird immer wieder militärisch niedergeschlagen. Und dann teilweise gibt es auch so, das beschreibt auch Slimani, so Hinrichtungen, die im Fernsehen übertragen werden, um sozusagen die Stimmen, also um das Volk untertänig zu halten, sage ich mal. Das hat mich irgendwie wieder ein bisschen, ich habe vorhin schon gesagt, die wollen nicht bei der Revolution mitmachen. Hier musste ich jetzt an den Walter Salles-Film, der vor kurzem kam, Für immer hier, denken. Der erzählt uns von der Militärdiktatur in Brasilien. Und da war es auch so, das ist so ein Film, du siehst diese Figuren die ganze Zeit so tanzen und so dieses, irgendwie leben die halt einfach, aber du spürst so an so ein paar Ecken die Diktatur. Und dann irgendwann schlägt sie sozusagen zu und greift in diese Familie, aber die Familie muss trotzdem irgendwie weitermachen und nach außen dieses Bild halten, obwohl der Vater verschwunden ist und sie nicht wissen, was mit dem ist. Und so hat mich auch diese Stimmung in Marokko und wie Slimani das beschreibt, erinnert, ne? Dass so eine Diktatur eben nicht sozusagen immer dieses Nazi-Bild sein muss, also sozusagen Deutschland 1933 und danach, so wo alles quasi, wo die Fahnen überall hängen und wo alles schreit, Diktatur, 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 sondern dass es halt auch so sein kann, irgendwie geht das Leben weiter, die Sonne scheint, die Jugend trifft sich, man trinkt, man genießt so seine Freiheit in so seinem Bereich und zwischendurch verschwinden aber Leute, zwischendurch gibt es mal einen Aufstand, dann sind plötzlich alle Straßen gesperrt, dann ist der ganze Zustand auch wieder weg wie so ein Traum, aber gleichzeitig gibt es dann plötzlich Leute, die angeklagt werden oder hingerichtet werden und so weiter, ne?
Ja, mich erinnert das auch gerade daran, dass die eindrücklichste Szene für mich bei der Beschreibung auch der NS-Diktatur damals in einem Falada-Roman, glaube ich, stand. Und da gab es nämlich natürlich auch diese großen Beschreibungen dieser Außenwirkung. Aber das Eindrücklichste war, wie so ein Mensch durch so ein Treppenhaus läuft ein Papier am Boden sieht, das aufhebt und fallen lässt, als ob er sich verbrannt hätte, weil das halt so ein Widerstandsflyer war. Und sofort diese Spirale losgeht von, wer hat mich hier reingehen sehen? Wer denkt am Ende, ich hätte was damit zu tun? Werde ich jetzt hingerichtet? Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Diktatur, die sich so in die intimsten Winkel der Häuser schleicht und dann zuschlägt, wenn du am wenigsten damit rechnest, auf so eine ganz unsichtbare, ja fast schon so giftgasartige Wolke sich festsetzt in dir. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du jetzt auch beschreibst, dass es nicht immer so darum geht, mit dem großen Besteck zu hantieren. So.
Genau, und ich würde sozusagen noch die Abstufung machen, dass in dem Buch dieses System halt lang nicht so hart war, trotzdem, also man vergleicht sind ja immer schwierig, aber wie die Nazi-Diktatur mit all dem, was die so mit sich hatten. Das heißt, den Leuten geht es auch tatsächlich noch besser, aber man spürt halt immer wieder, okay, das ist jetzt kein demokratisches System, so kann man es vielleicht fassen. Wieder steht eine Frau im Zentrum des Buches. Diesmal ist es nicht mehr Mathilde, die zwar noch auftaucht, aber es geht um ihre Tochter Aisha, die nach Frankreich geht, um Medizin zu studieren. Das heißt, die kriegt so am Rand diese 68er-Bewegung in Frankreich mit, ist aber so sehr fokussiert. Die will einfach ihr Studium fertig machen, zurückgehen und irgendwie, es gibt mal kurz Simone de Beauvoir als quasi das Buch, das andere Geschlecht und so, aber sie ist wirklich so, lass mich in Ruhe, ich habe eine Aufgabe sozusagen, ne? Und dann geht sie zurück, um in Marokko als Gynäkologin zu arbeiten. Also auch so eine interessante, sagen wir mal so, Slimani ist super gut, die Berufe so zu wählen, dass sie uns sehr viel über die Gesellschaft dieser, und in dem Fall über die Frauen, weil das interessiert halt Slimani, aber auch sonst schafft sie sozusagen das gut zu wählen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das dann alles autobiografisch so stimmt, auf jeden Fall gibt uns das gute Einblicke in verschiedene Bereiche der Gesellschaft, die Berufe auch. In einer Strandbar bei Casablanca lernt Aisha Mehdi kennen. Den nennen alle Karl Marx, der hat also so seine Ideale, die er dann aber irgendwann im Verlauf von so einem Leben, also er geht dann in den Staatsdienst und will sozusagen das Land modernisieren und hat da auch so seine Ideale und irgendwie, naja, das verläuft sich dann so teilweise, ne? Es ist nicht so ganz diese Klischeegeschichte von dem Revolutionär, der dann zum krass Konservativen oder so wird. Das ist dieses Komplexe, die Geschichte. Aber er kommt halt in so ein Berufsleben, steckt dann irgendwie in so einem Korsett, an so einer Arbeit und hat da auch ziemlichen Erfolg. Und beide versuchen so in dieser autoritär regierten Gesellschaft eben ihr eigenes Leben aufzubauen. Und was ich schön fand, ist, generell, was ich sehr mag an diesen Bänden ist, wie man so sieht, wie sich so zwischen den Generationen Dinge verändern. Ne? Also, und hier ist es so, die sind aufgewachsen mit diesem patriarchalen Denken und es gibt gleichzeitig sozusagen Risse. Und Slimani zeigt das uns vor allem am Innenleben der Ehen, weil nach außen müssen die alle einem bestimmten Bild entsprechen. So. Der Mann hat die Aufgaben, die Frau die und so weiter. Aber nach innen gibt es dann so kleine Szenen, wie dieser Mehdi halt nicht, wie zum Beispiel sein Vater von der Frau verlangt, dass sie zu Hause bleibt oder sowas, die Mathilde, die dann irgendwie plötzlich die Hausfrau ist und eigentlich auch im Elsass einen Beruf erlernt hatte, sondern die Aisha arbeitet als Gynäkologin, die ist auch total viel auf Arbeit oder sowas, ne? Aber dann, wenn sie zu Hause sind, dann geht er halt nicht in den Kühlschrank, um sich das Trinken selber zu holen, sondern dann steht er so im Türrahmen und ist quasi so innerlich so, naja, jetzt kann sie schon mir langsam mal das Trinken bringen, so, ne? Das ist eigentlich schon ihre Aufgabe. Weißt du, wie wenn man sich so abspricht in so Beziehungen heute und irgendwie so seine Absprachen halt hat, nur dass es halt bei ihnen nicht so ist, dass sie das ausgehandelt haben, wer was übernimmt, sondern dass er dann schon so die Erwartung hat, so, war bei meiner Mama und meinem Papa auch so, ne?
Also, ja, vor allem, aber ich finde diese Diskrepanz so toll. Und auch so verstörend, ja, also, dass sie so eine Ärztin ist und ihren Job macht und zu Hause aber ihrem Mann die Kühlschranktür öffnet und das Getränk rausholt. Also es ist ja nicht mal so, dass sie was für ihn kocht. Das ist ja noch nicht mal das Level, sondern Level ist einfach von ich bediene dich.
Ja, genau. Und das ist auch nicht so, weißt du, es ist auch insofern auch interessant und deswegen auch Innenleben der Ehe. Der wird jetzt gar nicht so als so ein krasser Patriarch, der dann irgendwie sie beschimpft oder sowas, weißt du? Er steht dann nur eher wie so ein großer Junge, der halt so, das so gewöhnt ist irgendwie, dass man das so macht, ne? Und da merkt man auch die Unterschiede eben zwischen den Generationen, weil der Amin, der hat das noch viel krasser eingefordert und der wurde auch einfach hart dann, auch körperlich hart sozusagen zu seiner Frau und da gibt's einfach nichts sozusagen. Aber hier gibt's jetzt Spielraum irgendwie so ein bisschen und was ich sozusagen sprachlich ganz toll finde, was Slimani hier zeigt, einfach wo man auch nochmal sieht, was sie einfach kann, so ist, wenn sie größere Szenen beschreibt. Also es gibt zum Beispiel so eine Hochzeit oder so, oder wenn sie den Verlauf der historischen Ereignisse und gesellschaftlichen Veränderungen zusammenfasst. Also sie ist irgendwie auch da, ich habe vorhin von den Beschreibungen gesprochen, von der Natur, das kann sie auch, wenn sie Gesellschaft beschreibt, dass sie genau die Sachen raus wählt, die uns helfen, sich vorzustellen, wie alles war sozusagen. Ne, das macht diese Romane auch sehr cineastisch. Also ich weiß, dieses Adjektiv wird oft benutzt quasi so, aber sie hat wirklich so einen Stil, dass du sofort, das alles läuft vor deinen Augen ab. Du tauchst in diese Welt ein, ja. Ne? Du hast es direkt vor dir. Und dann kommen wir zum letzten Band, Trag das Feuer weiter. Und dann, da sind wir sozusagen wieder mehr im Fiktionalen, im Autofiktionalen, weil das natürlich... Jetzt sind wir bei ihrer Kernfamilie angekommen. Wenn wir sagen, okay, und das hat sie auch selber gesagt, das ist meine Familiengeschichte, dann weiß man, jetzt ist es halt nicht mehr der Opa, der Onkel, die Tante, sondern jetzt ist es Papa, Mama und ich und meine Schwester so, ne? Und dazu passt auch, dass die Ich-Perspektive jetzt viel mehr von ihren Figuren genutzt wird. Also man hat echt so das Gefühl, sozusagen, sie ist intimer an ihren Figuren dran. Und im Zentrum stehen ihre Eltern. Im Roman Mehdi und Aisha eben, die haben wir im Band davor kennengelernt. Und dann sie und ihre Schwester im Roman Mia und Ines. Also sozusagen Mia ist die Stellvertreterfigur von Slimani. Und Trage das Feuer weiter erzählt uns auf zwei Zeitebenen die Geschichte dieser Familie. In der Jetztzeit herrscht Corona. Die Schriftstellerin Mia sitzt in Paris und leidet unter Gedächtnisproblemen und beschließt, nach Marokko zurückzukehren, um ihren Erinnerungen auf die Sprünge zu halten, zu helfen und vielleicht auch so ein bisschen, das zu sammeln, was noch da ist, so an Fakten, an Archiv, so bevor dann irgendwie neue Leute einziehen und so weiter und das dann alles weg ist. Aisha, genau, und dann der andere Erzählstrang, wenn man so von Corona und Jetztzeit weggeht, ist eben, wie sind diese Mädchen aufgewachsen mit diesen Eltern? Und da haben wir wieder die Perspektiven der vier Familienmitglieder und eben die Kindheit und Jugend von Mia und ihrer Schwester. Hintergrund politisch ist der König altert, also dieser Hassan der Zweite, der im zweiten Band so eine extreme, so extrem die Politik geprägt hat und stirbt schließlich. Und in der politischen Kaste herrscht halt unfassbar viel Korruption. In der Bevölkerung herrscht eine allgemeine Unzufriedenheit. Aber es ist auch klar so, du kannst sie jetzt auch nicht einfach das System umstürzen oder so. Da sind noch zu viele Leute, die Macht und militärische Macht auch haben. Mehdi arbeitet, wie gesagt, für die Regierung, hat einen steilen Aufstieg als Finanzbeamter erlebt, weil er einfach klug ist, weil er sozusagen moderne Gedanken in dieses alte System gebracht hat und sozusagen geholfen hat, Marokko zu öffnen für die Welt. Gleichzeitig legt er sich aber, weil er so klug ist auch und weil er auch manchmal so ein bisschen so neunmal klug ist und so, legt er sich auch einfach mit den falschen Leuten an, wenn irgendwer was sagt, was ihm nicht passt. Und da stößt sozusagen sein Dickkopf auf eine Gesellschaft, in der es extremst wichtig ist, dass du dich mit bestimmten Leuten gut stellst, dass du dich an die Regeln hältst, an dieses ganze unausgesprochene Vetternwirtschaftsding sozusagen. Und das macht er halt immer nicht. Und dadurch stößt er gegen die Leute und dann wird er von seinem Job entfernt und angeklagt. Und wir erleben ihn ganz viel, wie er zu Hause sitzt, wie er darauf wartet, was jetzt passiert, wie sein ganzes Leben letztlich so aus den Fugen gerät. Das ist so eine Geschichte und das ist auch für Slimani eine sehr wichtige Geschichte, weil sie darüber hat sie sehr viel gesprochen, eben diese Erfahrung, dass das mit ihrem Vater passiert ist und was das mit ihrem Vater gemacht hat. Aisha arbeitet als Gynäkologin in einem Krankenhaus, muss sich eben zu Hause auch noch um alles kümmern. Das heißt, sie erlebt, wie das Patriarchat weiterlebt und erlebt es auch, und da will ich kurz einen Satz zitieren, an den Frauen, die sie betreut. Männer behandelte Aisha zwar nicht, aber sie erkannte ihre Stempel auf den Körpern der Frauen, ein Bluterguss an der Wange oder der Hüfte, ein Knutschfleck am Hals, Verletzung der Vagina. Und das ist für mich nochmal so ein zentraler Punkt. Das ist eine Familiengeschichte, es ist eine Geschichte über Marokko, es ist eine Geschichte über das Zusammenspiel eines arabischen Landes mit der westlichen Welt sozusagen und auch um die Blicke, die es zwischen beiden gibt. Da auch besonders interessant, weil es halt aus einer Innen-Außenperspektive geschrieben ist, also sozusagen, aber jedenfalls nicht nur aus einer Außenperspektive, also es ist nicht irgendwie Camus war auch eine Innen-Außenperspektive, aber sozusagen es ist nicht einfach irgendein westlicher Schriftstellerin, die jetzt sagt, ich schreibe meine Geschichte über Marokko, sondern Slimani war da eben selber, ne? Ja. Und sie war aber auch im Westen und sozusagen dadurch kann sie diese Doppelperspektive extremst gut fassen. Und es ist aber eben auch, und darauf wollte ich hinaus, ein Buch über Frauen in diesen Gesellschaften und über die Rolle der Frauen und über den Blick auf Frauen und über die Wege, wie Frauen sich sozusagen ihren Weg erkämpfen müssen. So. Und das ist wirklich ein Fokus, ich hatte das auch bei den Perspektiven schon gesagt, der sich so durch diese ganze Romanreihe zieht und sehr gut funktioniert und auch sehr beeindruckend ist. Genau, und gleichzeitig spielt eben die Frage nach Identität eine große Rolle, zwischen das Leben zwischen den Kulturen. Und Slimani sagte dazu in einem Interview mit der FAZ, was jetzt erschienen ist: Ich habe einsehen müssen, dass ich nie die Französin sein werde, die ich gern sein wollte, nie die Marokkanerin, die ich gern wäre. Ich bin zwar Französin, ebenso wie Marokkanerin, nur sind beide Identitäten sehr komplex und fragil. Und damit komme ich so ein bisschen zum Fazit, Lynn. Man kann das nämlich auf zwei Ebenen lesen, dieses Buch. Ebene 1 ist einfach, es ist ein fantastischer Roman. Ne? Du hast ganz viele interessante, eigenwillige Figuren, du hast tolle Beschreibungen, du hast einen zeitlichen Hintergrund, du lernst was über ein Land, worüber du wahrscheinlich in der Regel nicht so viel wusstest, nämlich Marokko. Du lernst was über den marokkanischen Blick sozusagen auf die Welt, wenn man das mal so breit fassen will. Aber gerade als westlicher Mensch habe ich halt oft das Gefühl gehabt, so, ich wurde da auch in meinen eigenen Denkgewohnheiten und Vorurteilen so entlarvt, weißt du, weil die Art, wie die auf die westlichen Besucher blicken, wenn die dann kommen und das so toll finden, wie die Natur da ist oder sowas, da habe ich oft so gedacht, es gibt ja auch so einen quasi positiven oder überpositiven Blick auf bestimmte Aspekte, ne? Man will dann so besonders korrekt sein und so besonders weltoffen oder so. Ja. Und das ist aber irgendwie auf eine Weise auch bescheuert, weil man gar nicht sozusagen genau hingucken will, sondern man will sozusagen, dass alles in so ein schönes Bild passt. Ja. Und das wird halt immer wieder aufgenommen und auch entlarvt. Und insofern ist das einfach auch eine interessante Leseerfahrung. Man hat tolle Perspektiven und man lernt eben auch, was darüber, wie eben Menschen, die von einer autoritären Gesellschaft an den Rand gestellt werden, Frauen, aber auch zum Beispiel Homosexualität spielt eine Rolle, Rassismus spielt irgendwie eine Rolle, als Aisha dann zum Beispiel nach Paris geht, um zu studieren und später dann mit ihrer Schwester nach Paris und nach London und in andere Städte geht, dass man sozusagen auch diese Mechanismen so, es wird ganz viel einem erzählt, es ist ein sehr dichtes Erzählprojekt, total gut zu lesen, unbedingt Empfehlung sozusagen, man kann da drin sich vergraben, so. Dann ist aber noch eine andere Ebene, die ich gerne für den Podcast mitbringen wollte und die mir so aufgefallen ist, weil wir uns ja auch immer mit dem Erzählen und wie es gemacht ist und so beschäftigen, ne? Und dann kann man natürlich auf diese ganzen Sachen kommen, dass sie gut schreiben kann, dass sie diese Bilder gut findet und so. Aber ich fand es auch interessant, dass es ja auch ein Erzählprojekt ist, das sich an Wirklichkeit abarbeitet. Und du hattest vorhin zufällig Arnaud erwähnt und die würde ich jetzt gerne ins Spiel bringen. Nämlich gerade an den Stellen, an denen Slimani Ereignisse zusammenfasst, unter anderem, wenn sie das westlich-arabische Verhältnis beschreibt, dann fasst sie so zusammen 9-11, Salman Rushdie, also so Fälle, wo quasi das westlich-arabische Verhältnis sehr stark von geprägt worden. Oder wenn sie die Veränderungen in der marokkanischen Gesellschaft beschreibt, also wie sieht es da jetzt aus auf den Straßen, was tragen die Leute? Hat sich das stellenweise halt krass nach Annie Ernaux die Jahre gelesen, so, ne? Also diese Art, so ein fast soziologischen Blick irgendwie, eine Beschreibung von gesellschaftlichen Veränderungen. Und ich fand diesen Vergleich irgendwie sehr ergiebig, weil beide Frauen erzählen uns letztlich von ihren jeweiligen Gesellschaften. Beide interessieren sich vor allem für die Rolle der Frau in diesen Gesellschaften und wie sich diese Rolle gewandelt hat. Und beide zitieren auch, also ne, Ernaux natürlich noch mehr soziologisch, aber auch Slimani hat Bücher, die da drin eine Rolle spielen und so weiter. Und was ich aber den interessantesten Punkt, glaube ich, daran finde, ist, sie wählen sehr unterschiedliche Mittel, weil bei Ernaux ist es eben vorrangig dieses analytische Autofiktionale und die sagt sozusagen, das ist der Weg, wie ich davon erzählen will, was von dieser Rolle der Frauen, wie die sich gewandelt hat und so. Und Slimani sagt, nee, ich nehme die Fiktion. Für mich ist sozusagen der beste Weg, von der Wirklichkeit zu erzählen, es fiktional zu machen. Und das macht sie nicht nur, weil sie irgendwie sagt, okay, dann verkauft sie es als Roman oder so, sondern das ist eine bewusste Entscheidung bei ihr. Und da habe ich auch nochmal in der FAZ zum Abschluss ein kleines Zitat mitgebracht aus dem Interview, wo sie sagt, das ist das Schöne daran, Schriftstellerin zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich, egal was passiert, egal was das Leben mir bringt, immer die Möglichkeit habe, das Ende umzuschreiben. Das ist sehr tröstlich, eine unglaubliche Freiheit. Was vom Tage übrig blieb.
Josef, wir erinnern heute an Colette und bleiben damit gedanklich ja bis zum Schluss in Frankreich, was ich ganz schön finde. Colette, die Schriftstellerin und Varieté-Künstlerin, die am 28.01.1873 in Burgund geboren ist. Also das ist, du weißt das, ich wusste es nicht, oben in Frankreich. Also quasi.
Quasi oben. Sagen wir einfach oben.
Sagen wir oben. Und sie ist Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts in Paris gestorben. Sie ist von ihren Eltern, vor allem von der Mutter, früh gefördert worden, lernte einen älteren Mann kennen, hat Bücher geschrieben, die dann unter seinem Namen sehr erfolgreich veröffentlicht worden sind. Auch diese Geschichte kennt man. Sie ließ sich scheiden, da war das neue Jahrhundert noch recht frisch und lebte dann mit Natalie Clifford Barney zusammen. Das war eine US-amerikanische Autorin, die in Paris einen literarischen Salon ausgerichtet hat. Und sie lernte dann das Pantomime-Spiel und hatte noch Beziehungen zu anderen Frauen und machte, und ich finde, so kann man das bei Colette echt zusammenfassen, einfach ihr Ding. Und das wurde dann aber, dieses Ding wurde dann polizeilich unterbunden, weil sie im Rahmen so einer Pantomime-Aufführung und anderer Aufführungen eine Darstellerin geküsst hat. Und da kam zum absoluten Tumult und die Aufführung wurde verboten. Und man muss sich bewusst machen, dass Colette, wenn man sie heute auf Bildern sieht, auch mit ihren Kostümen und dieser, ja, leicht bekleidet, dass die einen Status einer Prostituierten auch einfach lange Zeit gehabt hat. Also so sehr fiel sie auf in dieser Gesellschaft mit dem, was sie tat. Sie hatte einen Lebensstil, der heute überhaupt nicht mehr für ein Wimpernzucken sorgen würde. Das war damals natürlich komplett anders. Sie hat dann La Vagabonde geschrieben, einen autobiografischen Roman, der sogar in die enge Wahl, und da sind wir wieder, für den Prix Goncourt gekommen ist. Und das hat dann ihre literarische Bedeutsamkeit endgültig gefestigt und hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass sie diesen Status diese Verrufenheit, die hatte sie einerseits, andererseits war sie aber literarisch total auch angekommen. Also das war auch so eine Doppelbedeutung, die sie da für Frankreich eingenommen hat in der Gesellschaft. Sie arbeitete auch erfolgreich als Journalistin, hat Romane geschrieben, weitere. Und hat dann mit Beginn des Ersten Weltkriegs aber sich ein bisschen verlagert, hat als Krankenschwester gearbeitet, erst in Paris, dann in einem Lazarett bei Verdun. Ihre Tochter, die sie inzwischen hatte, hatte sie aus der Schusslinie aufs Land geschickt. Und dann ist sie auch als Journalistin nach Rom gereist und hat über die Zustände geschrieben. Und zur gleichen Zeit wurde La Vagabonde verfilmt. Und sie war dann zurück in Paris, es folgte noch ein weiterer Roman und dann auch die Arbeit an ihrem, ja, ich finde, fast berühmtesten Buch, Cherie. Sie hatte selbst da gerade eine Affäre mit ihrem Stiefsohn und auch der Roman behandelt ja eine Beziehung zwischen einer sehr, sehr viel älteren Frau und einem jungen Mann, Cherie, der übrigens eigentlich Fred heißt, was ich extrem lustig finde und unbedingt erwähnen wollte für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Und der Roman wurde auch als Stück aufgeführt und teilweise hat sie selbst darin die weibliche Hauptrolle der Lea gespielt. Also auch wieder sehr klug damit gespielt, sich selbst ins Spiel zu bringen und mit diesen Facetten zu spielen von der Verführerin und dieser ganzen Freizügigkeit, für die sie eben auch immer wieder Schlagzeilen bekommen hat. Sie wurde dann zum Ritter geschlagen. Ich finde einfach, diese Biografie ist unfassbar. Ihre Ehe wurde geschieden und sie schrieb weitere Bücher, hat erneut geheiratet und dann hat der Zweite Weltkrieg in ihr Leben auch eingeschlagen. Sie hat eine Buchreihe nicht weiter herausgegeben, da der Verlag, wo sie das gemacht hat, arisiert wurde, in Anführungszeichen. Und dann ist aber ein anderer Text von ihr in einer rechtsextremen Zeitung erschienen und sie hat auch für diverse faschistische Magazine geschrieben, aber da ging es immer um so unpolitische Lifestyle-Themen, so Kochen und Mode. Und sie hat sich parallel eingesetzt für die Freilassung ihres Ehemanns. Der war in ein KZ verschleppt worden. Und das ist ihr dann auch gelungen und sie hat ihm beim Untertauchen geholfen, hat sich aber ansonsten eben sehr bedeckt gehalten. Sie war dann 1942 nochmal richtig erfolgreich mit Gigi, einem kurzen Roman über ein junges, hübsches Mädchen, das einen älteren Mann heiratet. Also auch hier werden diese Altersunterschiede wieder ausgelotet. Und das wurde auch verfilmt als so ein Musical-Film und der hat 9 Oscars gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob du den Film kennst.
Ja, Und das ist, also ich fand das gerade nur interessant, weil sie hatten natürlich immer, oder wie du es jetzt erzählt hast, oft diese bestimmten, sagen wir mal, skandalträchtigen Themen sich ausgewählt, ja, ne? Und ich musste so ein bisschen daran denken, während du das erzählt hast, auch, dass es irgendwie, die Franzosen haben da so ein Faible für so ein bisschen so Skandalhelden zu haben, also oder Heldinnen, ne? So Brigitte Bardot, die dann irgendwann auch für die Rechtsextremen plötzlich Interviews gibt und auch Wellbeck letztlich, ne? Ja. So ein bisschen so Leute, die dann immer irgendwelche Sachen beschreiben oder sagen, wo man so sagt, so nee, aber dann, also irgendwie, da gibt es so eine große Liebe und ich glaube auch so ein bisschen passt das auch zum Selbstverständnis der französischen Kultur, so nach dem Motto, wir sind was Besseres und wir können quasi auch so, wir können uns einiges erlauben in unserer, ja, Kultur und wir können uns auch eine Frau oder eine Schriftstellerin als großen Star erlauben, der gleichzeitig sozusagen die Polizei auf den Plan ruft.
Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, dass natürlich auch mit diesem Roman sich nochmal ihr Status auch verändert und gefestigt hat. Also sie war jetzt wirklich eine Dame der französischen Literatur, so eine Grande Dame, wie man das so schön ausdrückt, und erlangte dann oder beziehungsweise wurde Mitglied der Akademie Goncourt als überhaupt zweite Frau jemals und hat später sogar den Vorsitz übernommen. Also auch das muss man sich mal vorstellen, diese Bandbreite von ich werde verhaftet, weil ich auf der Bühne eine Frau küsse, hin zu diesem Titel. Und ihre Beerdigung 1954 war dementsprechend auch ein nationales Ereignis. Was man, glaube ich, bei all dem aber nicht so vergessen darf, wenn ich so darüber spreche, fällt mir das besonders auf, gerade wenn wir auch über Slimani und so weiter reden. Es gibt immer so diese Vorzeigepersonen, die sich diesen Skandal erlauben können, denen das durchgeht. Und dann gibt es halt diese ganzen anderen Frauen vor allem, die natürlich einfach gar nicht ausbrechen können und denen das dann aber zum Verhängnis wird, wenn sie es versuchen. Bei ihr hat es funktioniert und letztes Jahr ist eine wunderschöne Ausgabe von Cherie bei Manesse erschienen. Und ich habe es sehr, sehr geliebt. Das ist eine ganz große Empfehlung, sich vielleicht mit diesem wirklich auch kleinen und schmalen Buch mal mit Colette auseinanderzusetzen, die ja ein sehr ungezähmtes Leben nicht nur selbst geführt hat, sondern auch in ihren Büchern beschrieb, Stereotype umgedreht hat und damit eben viele Tabus auch gebrochen hat. Auf Colette.
Unbedingt. Und auf die französische Literatur ein bisschen.
Aber das kann man doch an diesem Punkt wirklich mal so sagen.
Colette und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.